Mit Geld lassen sich ja so einige Probleme lösen. Aber auch eine schier unendliche weltweite Plastikflut? Die Erde versinkt in Plastik und es wird immer mehr. Bis 2050 könnte sich die Produktionsmenge sogar noch mal verdoppeln. Christian Baas ist Investigativreporter beim NDR. Er erzählte uns von umstrittenen Plastikzertifikaten. Die werden ab heute auch in Südkorea diskutiert, bei den UN-Verhandlungen um ein Plastikabkommen. Sind Plastikzertifikate die rettende Lösung für das globale Plastikproblem? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 25. November. Hallo Christian.
Hallo, moin.
Diese Folge beginnt auf Bali. Denn da haben eure Recherchen euer Team unter anderem hingeführt. Was passiert da auf Bali?
Ja, da war meine Kollegin Elena unterwegs und die hat eine kleine Initiative besucht, die dort Müll einsammelt.
Hallo, Kamale! Hey, Kamale!
Also sie hat da zwei junge Männer begleitet, Levineno und Putu Ardi heißen die beiden. Beide so, weiß ich nicht, Mitte 20 vielleicht. Die tragen beide so ein T-Shirt, da steht Eco Bali drauf. Das ist der Name dieser privaten Müllabfuhr. Und die fahren da durch die kleinen Gassen auf Bali und laufen von Haus zu Haus und sammeln bei einigen dieser Haushalte dann so grüne und rote Müllsäcke ein. Aber sie gehen halt nur zu den Haushalten, die quasi Kunden ihrer Firma sind. Also das heißt, das ist eine private Müllabfuhr, die man als Haushalt abonnieren kann, weil es auf Bali halt keine flächendeckende Müllabfuhr gibt. Und Eco Bali ist halt sozusagen eine private Firma und sie sorgt letztlich dafür mit, dass halt Plastikmüll am Ende nicht in der Umwelt landet oder im Meer. Bali, also Indonesien auch insgesamt, hat ein Riesenproblem mit dem Plastikmüll. Man schätzt, dass mehr als 3 Millionen Tonnen pro Jahr in Indonesien nicht richtig entsorgt werden können. Und davon landet dann auch viel, ungefähr 1 Million Tonnen im Meer. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und wir wissen ja alle, Plastikmüll gibt es überall, weil auch Plastik überall ist. Also wir tragen Plastik in unseren Klamotten, wir nutzen Plastik für Verpackungen, aber auch in der Medizin, in Autos, in Windrädern, überall ist Plastik drin. Und der Konsum, der Verbrauch, der wächst auch Jahr für Jahr. Und wir haben jetzt schon mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr, die eingesetzt werden und die auch größtenteils dann als Müll enden. Und wenn das so weitergeht, könnte sich diese Menge nochmal verdoppeln, und zwar innerhalb der nächsten 20, 25 Jahre.
Also unfassbare Mengen an Plastik in unterschiedlicher Form. Auf Bali setzt diese kleine Initiative ja beim Haushaltsmüll an. Levi und Putu von der privaten Müllabfuhr, die sammeln da den Müll ein. Was machen die dann mit dem Plastikmüll?
Ja, die bringen den in so eine Art Lagerhalle. Dort wird der Müll sortiert, händisch von anderen Mitarbeitenden von Eco Bali. Nämlich danach, was recycelt werden kann und was nicht. Weil die Sachen, die recycelt werden können, die werden verkauft. Da kann man halt Geld mit einnehmen. Aber es bleibt am Ende immer ein Rest übrig, der nicht recycelbar ist.
Und was passiert mit dem?
So, our vision is to provide responsible waste management toward the zero waste.
Ja, das hat uns die Managerin von Eco Bali auch erklärt. Also die haben gesagt, früher haben sie das zu einer Deponie gebracht.
So we don't have the factory that can recycle it as usual. So we find the solution. So we send it to the.
Jetzt wird er zu einer Zementfabrik gebracht und dort dann verbrannt statt Kohle. Das ist in der Tat etwas besser, weil man dann statt das auf offenen Deponien zu lagern, wird es halt in dieser Zementfabrik quasi als Brennstoff benutzt.
So yeah, we have to pay the processing treatment at the factory based on.
Ist das die beste Möglichkeit, dass das verbrannt wird, und zwar nicht in einer Müllverbrennungsanlage, sondern bei einer Firma?
Am Ende ist es so ein bisschen eine Abwägungssache, aber es ist natürlich nicht das Bestmögliche. Also das Beste wäre natürlich, wenn man Plastik wiederverwenden würde, wenn man Plastik recyceln würde. Aber viele Plastikarten lassen sich einfach nicht recyceln. Und da ist dann das Verbrennen noch die bessere Alternative, als jetzt das auf offenen Deponien zu lagern, weil diese offenen Deponien, da können dann auch die dort eingesetzten Chemikalien freikommen oder es entzünden sich teilweise auch diese Deponien von selbst, weil da zu viel Druck auch herrscht und dann hat man große Feuer auf diesen Deponien und dann wird es quasi unter freiem Himmel verbrannt. Und dann werden natürlich die ganzen Schadstoffe auch freigesetzt, die dort vorhanden sind. Und insofern ist es schon besser, das in einer kontrollierten Anlage wie einer Zementfabrik zu verbrennen. Solange das dort ordentlich verläuft, sind die Schadstoffe, sag ich mal, in aller Regel überschaubar. Auch in Deutschland wird viel Plastikmüll in Zementfabriken verbrannt. Das Problem ist natürlich, die klimaschädlichen Gase entstehen trotzdem. Und da kann man jetzt argumentieren, sonst würde in der Zementfabrik Kohle verbrannt, jetzt immerhin nur Plastikmüll sozusagen. Also es wird ein anderer fossiler Energieträger quasi durch den Plastikmüll ersetzt.
Jetzt wird der Plastikmüll, der nicht mehr verwertet werden kann, also verbrannt in einer Zementfabrik und nicht auf eine Deponie gebracht. Warum bringt diese Initiative Eco Bali den Müll jetzt eben in diese Fabrik statt wie vorher zur Deponie?
Ja, da ist jetzt eine deutsche Firma, ein deutsches Start-up mit reingegangen, quasi. CleanHub heißt die Firma, die sitzt in Berlin.
We give people who have to buy plastic the opportunity to support proactive brands, funding and advancing plastic recovery. Through efforts that are fully transparent, clearly defined and openly impactful.
Und was die macht, ist quasi Produzenten von Plastik oder Firmen, die Plastik einsetzen oder auch Privatpersonen, die sagen, ich möchte sinngemäß meinen Plastikfußabdruck reduzieren, das ist sozusagen das, was sie versprechen, dann können die bei dieser Firma Zertifikate kaufen.
By connecting the dots with technology, reuniting people, igniting change and turning the tide.
Und das Geld für diese Zertifikate wird dann von CleanHub teils dann an diese Projekte vor Ort weitergereicht, sodass die dann im Zweifel für die Entsorgung Geld haben, um das dann nicht auf Deponien zu bringen, sondern dann an die Zementfabrik transportieren zu können. Weil das Problem ist, der Transport des Mülls kostet Geld und die Zementfabrik nimmt auch Geld dafür, dass sie diesen Müll dann quasi entsorgt. Und da sagt er halt die Firma auf Bali, diese private Müllabfuhr, das konnten wir uns früher nicht leisten. Für uns hatte das früher keinen Wert, dieser Müll. Und jetzt dank der Kooperation mit CleanHub haben wir die Möglichkeit, den Müll etwas besser zumindest zu entsorgen. Also das, was halt nicht recycelbar ist und was sie nicht weiterverkaufen können.
Also für die Plastikverbrennung auf Bali bezahlt ein deutsches Startup und verspricht dadurch, den Plastikfußabdruck zu verringern. Erklär nochmal, wie funktioniert das Geschäftsmodell dieser Firma? CleanHub heißt sie genau.
Man kann sich das vorstellen wie bei diesen CO2-Zertifikaten. Jemand, der Plastik verbraucht, der also letztlich für Plastikmüll irgendwie in gewisser Weise verantwortlich ist, das sind dann auch teils große Firmen, die sagen, ich möchte dafür sorgen, dass halt unser Plastikfußabdruck etwas sinkt, also dass halt woanders auf der Welt Plastikmüll eingesammelt wird. Und dafür zahlen wir Geld, das wird dann in Zertifikate umgerechnet. Und ein Teil dieses Geldes fließt dann letztlich zu dem Projekt nach Bali. Also das heißt, man kann sich das vorstellen wie so eine Art Austauschgeschäft.
Okay, also das erinnert mich so ein bisschen an CO2-Kompensation zum Beispiel bei Flugreisen. Also dass man sagt, ja, also ich verbrauche hier eine ganze Menge CO2 mit dem Flug. Das versuche ich jetzt zu kompensieren. Ist das vergleichbar, nur mit Plastik halt hier?
Ja, genau. Also statt Flugreisen zu kompensieren, also den CO2-Ausstoß, den man damit verursacht, versuchen die Firmen dann quasi ihren Plastikmüll sammeln zu lassen. Also man sagt halt letztlich, wenn ich jetzt beispielsweise bei CleanHub, wenn ich 1 Euro bezahle, wird irgendwo anders auf der Welt 1 Kilogramm Plastik eingesammelt.
Also dass ein Teil vom Umsatz in die Sammlung geht, um Systeme aufzubauen, dass weniger Müll in die Meere geht. Das heißt, wenn eine Flasche gekauft wird, geht davon ein gewisser Anteil in die Sammlung.
Wir haben auch mit dem Chef von Cleanup gesprochen, mit Joel Tasche, und er hat uns sein Geschäftsmodell auch versucht einmal zu erklären.
Für mich sind Plastikkredite oder Plastikcredits was rein Freiwilliges. Da werden keine Unternehmen dazu gezwungen, sondern das sind Unternehmen, die sagen, wir sehen, es gibt ein Problem, wir wollen dieses Problem lösen und das braucht Finanzierung.
Und die Firmen selbst können dann damit auch werben. Und Cleanup beispielsweise bietet dafür auch ein gesamtes, so ein Werbepaket, quasi ein Marketingpaket, Videos oder Bilder oder dergleichen, die dann die Firmen benutzen können, um zu sagen, wir tun was, um für weniger Plastikmüll auf der Welt zu sorgen.
Und wenn es einen Ausgleich gibt, kann man dann wie bei CO2 von sowas wie Plastikneutralität sprechen? Also wenn ein Unternehmen sowas macht?
Tatsächlich machen das einige Unternehmen und sagen, wir sind plastikneutral, aber das ist ein wirklich irreführender Begriff und Leute sagen auch, wer von Plastikneutralität spricht, betreibt Greenwashing, weil man nicht Plastik einfach wieder aus der Welt schaffen kann, was einmal produziert worden ist, weil da entstehen immer Umweltschäden, es entstehen Klimaschäden, die nicht einfach wieder verschwinden. Das Problem ist, dass diese verschiedenen Anbieter der Plastikzertifikate alle ihre eigenen Kriterien und Labels und Behauptungen sozusagen und Versprechungen haben und es keine einheitlichen Standards gibt. Cleanup selbst zum Beispiel hat lange Zeit diesen Begriff Plastikneutralität verwendet. Kunden von Cleanup haben auch davon gesprochen, wir seien plastikneutral dank Cleanup. Und wir haben diesen Begriff auch da immer noch auf der Website in verschiedenen Einträgen gefunden, beispielsweise in einem Blog-Eintrag von Ende August, wo halt dieses Konzept der Plastikneutralität von Cleanup beworben worden ist. Und wir haben natürlich dann auch den Chef von Cleanup, Joel Tasche, danach gefragt, wie er denn jetzt eigentlich auf diesen Begriff komme oder wie er dazu stehe. Und er hat uns dann gesagt, dass er jetzt diesen Begriff ja gar nicht mehr verwenden würde und dass sie das so aktiv nicht mehr verkaufen würden. Und er würde jetzt auch dafür sorgen, dass das jetzt von der Homepage verschwinde.
Weil es zu viele Missverständnisse gab um das Thema. Ich glaube, grundsätzlich muss die Gesetzgebung in die Richtung gehen, dass wer eine Tonne neuen Kunststoff auf den Markt bringen will, muss sicherstellen, dass eine Tonne wieder rausgenommen wird. Im Idealfall kaufen sie eine Tonne Altplastik, um das wirklich im Kreislauf zu führen. Wenn man nicht in der Lage ist, kreislauffähig zu arbeiten, dann muss zumindest sichergestellt werden, dass eine Tonne nicht recycelbarer Kunststoff sauber entsorgt wird. Das wäre mein Wunsch an die Politik. Und das war mal die ursprüngliche Idee.
Cleanup selbst sagt, es sei ein Weg hin zu einer Kreislaufwirtschaft und sie wollen gerne dafür sorgen, dass halt tatsächlich Projekte vor Ort unterstützt werden. Und das ist sozusagen deren Ansatz. Und sie sehen jetzt nicht die Gefahr, dass sie Greenwashing betreiben, sondern sagen halt, unsere Kunden machen das aus einer ganz anderen Motivation, nämlich um halt tatsächlich für weniger Plastikmüll zu sorgen.
Also man kann sagen, sogenannte Plastikzertifikate, wie sie zum Beispiel das Berliner Startup Cleanup, aber auch andere Firmen anbieten, die verhindern nicht automatisch, dass noch mehr Plastik produziert wird.
Diese Zertifikate setzen immer erst bei der Entsorgung an. Das ist halt auch ein Kritikpunkt. Es geht nie darum, wirklich die Plastikproduktion zu reduzieren, sondern immer nur darum, quasi finanzielle Mittel bereitzustellen, damit Müll eingesammelt wird oder damit der Müll anders entsorgt werden kann. Und bezüglich der Müllentsorgung gibt es quasi so eine Art Hierarchie. Was ist sozusagen die beste Methode? Was ist die schlechteste Methode? Und wenn Plastik verwendet wird, dann ist natürlich das Beste, es im Zweifel nochmal zu benutzen, also so eine Art Mehrweg zu machen. Das Zweite ist halt, dass man dann sagt, okay, wenn es nicht geht mit dieser Mehrweggeschichte, dann recyceln wir es wenigstens anständig. Und wenn auch das nicht funktioniert, dann sollte man es wenigstens als Brennstoff nutzen und nicht einfach so verbrennen, sondern dann halt die Energie, die dabei freigesetzt wird, also die Hitze, dann wenigstens nutzen, wie beispielsweise für die Zementherstellung oder für andere Zwecke. Und der schlechteste ist sozusagen, den Müll einfach auf eine offene Deponie oder in die Umwelt zu packen.
Also man könnte jetzt ja sagen, auf Bali werden die Plastikreste jetzt immerhin kontrolliert verbrannt. mit dem Geld der deutschen Zertifikatefirma. Kann man da nicht schon sagen, dass das besser ist als davor?
Ja, aber es gibt halt zwei, drei Probleme damit. Also zum einen ist es halt die große Frage, wie viel des Geldes fließt tatsächlich nach Bali? Und das ist komplett intransparent. Das zweite Problem, was wir haben, ist, dass solche freiwilligen Initiativen niemals einen systematischen Ansatz ersetzen können. Also weil was eigentlich nötig wäre, wäre natürlich, dass es eine flächendeckende Infrastruktur gibt, jemanden, der das koordiniert, dass überall der Plastikmüll vernünftig eingesammelt und entsorgt wird und nicht, dass irgendwie ein deutsches Unternehmen guckt, okay, welches Projekt können wir vielleicht irgendwie unterstützen. Und am Ende sind auch die ganzen Konzepte sehr unterschiedlich. Manche Firmen wie jetzt CleanHub lassen beispielsweise Haushaltsmüll von solchen privaten Müllabfuhren einsammeln. Andere sagen, wir sammeln Müll in der Umwelt ein, also in Flüssen oder Meeren oder am Strand. Und auch die Weiterverwendung des Mülls ist sehr unterschiedlich.
Also auch der fehlende Standard ist ein Problem. Christian, wer profitiert denn jetzt am Ende von diesen Plastikzertifikaten? Ist es die Umwelt oder doch wer anders?
Ja, eine sehr berechtigte Frage, weil tatsächlich verdient natürlich der Anbieter der Zertifikate, also in diesem Fall CleanHub, Geld damit. Die Kunden, die diese Zertifikate kaufen, die können natürlich das für ihr Marketing, für ihr Image nutzen. Also CleanHub wirbt zum Beispiel Kunden damit auch, dass sie damit ihren Ruf verbessern könnten. Und natürlich bekommt auch am Ende die Zementfabrik ihren Brennstoff damit und kriegt sogar Geld dafür. Die Frage ist halt, wie viel landet tatsächlich bei den Müllsammlern oder bei den Projekten vor Ort? Und wir haben da auch nachgefragt und weder CleanHub noch EcoBali wollten uns dazu etwas sagen. Also es hieß dann, zu solchen Vertragsgeschichten könnten, dürften, wollten sie sich nicht äußern. Und wir haben dann halt versucht, zumindest so die Relation herauszufinden. Und es scheint so, als ob wirklich nur ein kleiner Teil des gesamten Geldes dann tatsächlich bei EcoBali und bei den Müllsammlern vor Ort landet.
Die Vereinten Nationen wollen die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll bis zum Jahr 2040 massiv eindämmen. Helfen soll dabei ein internationales Abkommen.
Schon heute macht Plastik 85% des Meeresmülls aus. In 20 Jahren könnten weltweit umgerechnet 50 Kilo Plastik auf einen Meter Küstenlinien fallen, so die UN.
Vorgesehen ist, den gesamten Kreislauf eines Plastikprodukts weltweit zu regeln und eine rechtsverbindliche Konvention zu verabschieden.
Geplant ist einerseits, weniger Plastik zu produzieren und andererseits Entsorgung und Recycling besser zu regeln.
Das Ziel ist dennoch, bis Ende 2024 die Verhandlungen abzuschließen und Mitte 2025 ein verbindliches Abkommen zu verabschieden.
In dieser Woche gibt es dazu in Südkorea Verhandlungen der Vereinten Nationen. Welche Rolle spielen bei der UN-Konferenz diese sogenannten Plastikzertifikate?
Auf dieser Konferenz geht es natürlich um ganz verschiedene Themen, aber ein wichtiger Block ist auch die Frage der Finanzierung für die Abfallentsorgung. Und da gab es jetzt kürzlich einen Expertenbericht von Verhandlern aus dieser Gruppe zu dem UN-Plastikabkommen und in diesem Bericht werden Plastikzertifikate tatsächlich mehrfach erwähnt und als innovative Instrumente bezeichnet. Und am Ende könnten die dann auch in dem Vertrag stehen. Und da sagen Experten, das könnte echt zu einem Boom solcher Plastikzertifikate führen. Also dass es halt dann wesentlich mehr Anbieter und Projekte geben könnte danach. Und man muss sagen, in erster Linie lobbyieren vor allen Dingen diejenigen, die solche Zertifikate anbieten, dafür, dass diese Plastikzertifikate Eingang finden in dieses Vertragswerk.
Nur ändern die Plastikzertifikate ja nichts an der Menge an Plastik, die neu produziert wird. Du hast vorhin gesagt, 400 Millionen Tonnen pro Jahr sind das aktuell. Und in den kommenden 20 bis 25 Jahren könnte sich das nochmal verdoppeln, also auf 800 Millionen Tonnen pro Jahr. Wie steht es denn zum Beispiel um den Ansatz, die Plastikproduktion grundsätzlich zu begrenzen?
Ja, das ist einer der großen Streitpunkte bei diesen Verhandlungen zu diesem globalen Plastikabkommen, weil es da sehr unterschiedliche Interessen gibt. Es gibt eine Gruppe von Ländern, die sich dafür einsetzen, dass es halt eine Plastikbeschränkung gibt. Es gibt auch einige wenige Länder, die es sogar sehr konkret sagen, dass die Plastikproduktion um bis zu 40% in den nächsten Jahren gesenkt werden soll. Aber so weit wollen, glaube ich, die allerwenigsten gehen. Und es gibt halt andere Länder, vor allen Dingen die ölfördernden Länder, die absolut dagegen sind. Und die sagen, wir verdienen damit viel Geld und deswegen werden die versuchen, das zu verhindern, dass es zu einem Abkommen kommt, in dem eine Produktionsbeschränkung festgeschrieben ist.
Ja, und so ganz auf Plastik verzichten und das komplett verteufeln können wir ja auch nicht, ne? Also schließlich gibt es ja eine ganze Menge Produkte aus Plastik, die echt nützlich sind, die wir brauchen, zum Beispiel eben in der Medizin. Also es kann nicht gelten, so wenig Plastik wie möglich, desto besser, oder?
Nee, also wir brauchen tatsächlich Plastik in allen möglichen Produkten, auch für die Energiewende, in der Medizin, in vielen Bereichen. Aber es gibt natürlich ganz viel so Einmal-Plastik, Single-Use-Plastics, wie es heißt, wo man wirklich reduzieren könnte.
Und wenn es eh schwierig ist, eine Beschränkung der weltweiten Plastikproduktion zu beschließen bei den UN-Verhandlungen, könnte man sich nicht auf das Recycling konzentrieren und dafür sorgen, dass weniger Plastikmüll in der Natur landet und ordentlich entsorgt wird?
Naja, das ordentlich Entsorgen ist schon das Riesenproblem, weil bislang werden weniger als 10% recycelt und der Rest wird verbrannt oder landet irgendwo in der Umwelt. Und das Verbrennen an und für sich ist auch schon ein Problem, weil Plastik zu 99% aus fossilen Brennstoffen besteht. Also in erster Linie aus Öl, aber teils wird es auch aus Kohle oder Gas hergestellt. Und es wird auch wahnsinnig viel Energie benötigt, um Plastik herzustellen. Und deswegen entsteht für eine Tonne Plastik mehr als 5 Tonnen CO2, die in die Atmosphäre gelangen. Und alles in allem, wenn man jetzt diese großen Mengen an Plastik betrachtet, wird durch die Plastikproduktion und Entsorgung mehr CO2 freigesetzt, als der gesamte Flugverkehr weltweit verursacht.
Durch die Entsorgung quasi, durch die Verbrennung?
Der gesamte Lebenszyklus des Plastik, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, bis zur Verbrennung, all das zusammengenommen, sind wahrscheinlich pro Tonne Plastik mehr als 5 Tonnen CO2.
Okay, also das heißt, Plastik, das ist nicht nur ein Problem für die Umwelt, wenn es zum Beispiel ins Meer geworfen wird oder sonst wie nicht richtig recycelt irgendwo rumliegt, sondern tatsächlich hat es einen großen CO2-Fußabdruck.
Ja, es ist ein großer Klimakiller auf jeden Fall.
Weniger Plastik produzieren wäre also das Beste für die Umwelt, aber wir haben schon festgestellt, das ist erstmal nicht realistisch. Was ist denn dann deine Erwartung? Was wird dann bei den UN-Verhandlungen zu einem möglichen Plastikabkommen am Ende rauskommen?
Ich glaube nicht, dass es ein wirklich klar definiertes, striktes Abkommen geben wird, sondern entweder wird es komplett scheitern, vertagt werden oder es wird ein weicher Kompromiss sein. Also bis dort wirklich strenge Regeln zur Plastikreduktion beispielsweise oder für ein besseres Abfallmanagement fix sind, wird wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen. Und jetzt gibt es einige, die sagen, solange könnten diese freiwilligen Plastikzertifikate natürlich eine Übergangslösung sein. Aber Kritiker sagen, wenn wir jetzt mit so einer Übergangslösung quasi anfangen, dann kann es sein, dass halt dann das als Alibi genutzt wird, um zu sagen, wir produzieren weiter Plastik, verwenden weiter Plastik. Wir gleichen es ja schon aus. Und dass dann so etwas dann strengere Regeln quasi verhindert oder zumindest verzögert.
Also du hast das Gefühl, das ist so eine Art, ja, man macht sich damit vielleicht so ein bisschen ein gutes Gewissen mit so einem Zertifikat?
Wenn man das macht, will man natürlich sich auch als Art Problemlöser darstellen und sagen, wir tun ja was, um dieses Plastikmüllproblem anzugehen. Und tatsächlich kann man jetzt sagen, Firmen, wenn sie grundsätzlich auch versuchen, ihren Plastikeinsatz zu reduzieren und gleichzeitig noch Müllentsorgung finanzieren, dann ist das vielleicht eine sinnvolle Geschichte. Aber es kann halt, wie gesagt, dazu führen, dass halt am Ende tatsächlich eine flächendeckende, systematische, verpflichtende Lösung dadurch auf lange Zeit hinausgezögert wird.
Und wenn du jetzt den Eindruck hast, das wird auch nach dieser UN-Verhandlung weiter so sein, was bedeutet das denn für Bali?
Ja, am Ende hängt es dann wahrscheinlich wirklich von der Regierung in Indonesien ab. Schaffen sie es dort lokal beziehungsweise halt in dem Land national Regeln aufzustellen, die dann auch die Plastikhersteller oder diejenigen, die Plastik einsetzen, dazu zu verpflichten, ihren Müll dann wieder vernünftig zu entsorgen und die Infrastruktur dafür aufzubauen. Und dann hängt es halt tatsächlich überall an den lokalen, nationalen Gegebenheiten. Und es wird halt dann keine globale Vorgabe geben, wie das Ganze funktionieren könnte.
Vielen Dank, Christian.
Vielen Dank, Victoria.
Wie sogenannte Plastikzertifikate helfen können, das Plastikproblem auf der Urlaubsinsel Bali zu lindern oder eben nicht, dazu haben Christian Baas und Elena Kuch auch eine Weltspiegel-Reportage gemacht. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes dieser Folge. Zu den UN-Verhandlungen über ein mögliches Plastikabkommen findet ihr aktuelle Infos natürlich auf tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Laura Picerno und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann sprechen wir über den Sudan. Dort gibt es gerade einen Krieg, von dem hier in Europa einige vielleicht kaum was mitbekommen, obwohl dort gerade eine der schlimmsten Vertreibungskrisen der Welt passiert. Und bevor ihr gleich zur nächsten 11KM-Folge springt und die hört, noch ein Podcast-Tipp. Der Podcast Radio Wissen präsentiert jeden Tag Wissensgeschichten zu ganz unterschiedlichen Themen, von Kultur über Psychologie bis Natur und Technik. Radio Wissen findet ihr Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.